Unser Thema lautet die Entrückung zur Zeit der letzten Posaune. Und wir haben schon die letzten Tage bei der Betrachtung des zweiten Thessalonicher Briefes und vorher schon des ersten Thessalonicher Briefes manches über die Entrückung gehört, vor allem in 1. Thessalonicher 4 und in 2. Thessalonicher 2. Das werden wir jetzt nicht wiederholen, sondern wir betrachten jetzt andere Stellen noch außerhalb der Thessalonicher Briefe. Und da schlagen wir zunächst auf, als erstes, 1. Korinther 15. Und lesen die Verse 51 und 52. Ich lese schon ab Vers 50. Wenn ihr das alle aufgeschlagen habt, dann werden wir das betrachten. Hier schreibt der Apostel Paulus, inspiriert vom Heiligen Geist, Folgendes. Das aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können, auch erbt das Verwesliche nicht die Unverweslichkeit. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden, plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Dann geht es ja noch weiter, denn dieses Verwesliche muss Unverwesliches anziehen und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Soweit das erste Wort, was wir heute Abend lesen, werden noch einige andere Stellen betrachten. Nun, der Herr Jesus sagt ja, das habe ich auch am ersten Abend schon betont, Zeit und Stunde, wann genau er wiederkommt, weiß niemand. Das ist im Vater Geheimnis Gottes verborgen. Wenn wir das Geheimnis der Entrückung betrachten, dann gibt es nur einen Hinweis auf den ungefähren Zeitraum, auch keine genaue Datierung natürlich möglich. Und zwar, das steht hier in 1. Korinther 15. Da heißt es ja tatsächlich, zur Zeit der letzten Posaune. Und plötzlich, in einem Augenblick wird es geschehen, wo das Verwesliche verwandelt wird in Unverweslichkeit. Wo die einen ihren Herrlichkeitsleib kriegen, die schon tot sind. Und die, die auf der Erde in dem Moment noch sind, die werden verwandelt werden, ohne durch das Todestal gehen zu müssen. So hatten wir auch in 1. Thessalonicher 4 gehört. Die einen, die werden praktisch auferweckt und direkt auch verwandelt wieder dann, den Verwesungsleib haben. Und die anderen, die werden direkt hier verwandelt. Nun, es ist ganz klar, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Auch das Verwesliche nicht die Unverweslichkeit. Und hier wird auch in 1. Korinther 15 betont, dass wir nicht alle entschlafen, das heißt natürlich in Tode sterben, aber alle verwandelt werden, die Toten und dann auch die Lebendigen. Plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Die Posaune wird erschallen, die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Das ist so eine Schlüsselstelle, und da ist von einem Geheimnis die Rede. Was bedeutet das? Was ist die letzte Posaune? Darüber wird viel diskutiert, über diese letzte Posaune. Manche Ausleger sagen, das sei die Posaune vom Berg Sinai, als Gott erschienen ist. Die wird auch am Ende wieder erschallen, so wie es in 2. Mose 19 beschrieben ist. Andere sagen, es ist das Posaunenfest im alten Israel, was in 3. Mose 23 beschrieben wird, Vers 23 bis 25, da heißt es, und der Herr redete mit Mose und sagte, rede mit den Kindern Israels und sage, am Tag des 7. Monats sollt ihr einen Ruhetag halten, ein Gedächtnis mit Posaunenblasen, eine heilige Versammlung. Da sollt ihr keine Dienstarbeit tun und sollt dem Herrn ein Feueropfer darbringen. Andere sagen, ganz außerbiblisches Argument, die letzte Posaune sei die dritte Posaune im römischen Heer, die zum Aufbruch bläst. Und wenn diese Heeresposaune erklingt, dann wird zum Aufbruch geblasen. Und die andere Deutung, die ich vertrete, ist, dass die letzte Posaune eine Reihe in einer Kette von Posaunen sein muss, und zwar die letzte wirklich, und da müssen wir schauen, gibt es in der Bibel eine Posaunenreihe, wo mehrere Posaunen vorkommen, oder Schofarhörner oder Signalinstrumente, deshalb Pings, kann ja verschieden übersetzt werden. Es ist praktisch dieses Schofar, das die Wiederkunft des Herrn ankündigt. Und ja, diese Posaunenreihe gibt es tatsächlich. Und deshalb betrachten wir ja jetzt die siebte Posaune in der Offenbarung. Da ist ja die Rede von den Siegelgerichten, Donnergerichten, die werden nicht entschlüsselt. Und dann die Posaunengerichte, die aus dem siebten Siegel hervorgehen. Und jetzt schauen wir doch einfach mal, es ist eigentlich ganz einfach, die Bibel zu verstehen, wenn man es nicht komplizierter macht, als es ist, was über die siebte Posaune in der Offenbarung geschrieben steht, ob das vielleicht diese letzte Posaune sein könnte aus 1. Korinther 15, wo die Entrückung stattfindet. Also die Frage ist, die sich heute Abend uns stellt, findet sich in dieser siebten Posaune in Offenbarung 11 das Geheimnis der Entrückung oder nicht? Wenn da etwas über Entrückung steht, dann ist ja das Rätsel gelöst. Wenn da nichts steht, dann müssen wir die anderen Möglichkeiten in Erwägung ziehen, die ich genannt habe, oder weitersuchen. Seid ihr soweit einverstanden? Also jetzt lesen wir mal Offenbarung 11, ab Vers 15. Vorher sind die zwei Zeugen, die auch dann getötet worden sind und zum Himmel aufgenommen. Und dann heißt es bei der siebten Posaune, Offenbarung 11, ab Vers 15, folgendermaßen. Und der siebte Engel stieß in die Posaune, da ertönten laute Stimmen im Himmel, die sprachen, die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Gesalbten, also dem Messias, zuteil geworden. Und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen saßen, fielen auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen, wir danken dir, o Herr, Gott, du Allmächtiger, der du bist und der du warst und der du kommst, dass du deine große Macht an dich genommen und die Königsherrschaft angetreten hast. Und die Völker sind zornig geworden und dein Zorn ist gekommen und die Zeit, dass die Toten gerichtet werden und dass du deinen Knechten, den Propheten, den Lohn gibst und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen und dass du die verdirbst, welche die Erde verderben. Nun, was wird hier ausgesagt? Dass jetzt der Herr seine Herrschaft antritt, dass die letzte Stufe der Endzeit eingetreten ist und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit, praktisch als Überblick über das, was jetzt geschieht. Die 24 Ältesten, die vor dem Gott auf dem Thron saßen, die beten ihr Gott an, und zwar, die fallen nicht rücklings, sondern auf ihr Angesicht, aktiv nach vorne. Und sie loben Gott, der die Herrschaft antritt, die Königsherrschaft angetreten hat schon jetzt. Gleichzeitig werden die Nationen zornig, der Zorn ist gekommen, die Zeit des Zorns. Es kommen ja dann auch die Zornschalen, wo der Zorn dann vollends über die Erde ausgegossen wird. Und es ist auch die Zeit gekommen, dass die Toten gerichtet werden und dass die Knechte, die Propheten, ihren Lohn bekommen und die Heiligen. Das sind alle Gläubigen, die Heiligen. So ist es auch in den Briefanfängen. Nicht nur Israel, sondern das sind die Heiligen, die ganze Gemeinde des Herrn, die bekommen den Lohn, die den Namen des Herrn fürchten, und zwar die Kleinen und die Großen, während auf der Erde die verdorben werden, die Erde verderben, die werden gerichtet. Also, was wird hier ausgesagt? Ist es jetzt die Zeit der Entrückung oder nicht? Es steht hier nicht der Begriff Entrückung. Aber was geschieht denn bei der Entrückung? Nun, die Gemeinde wird weggenommen, wenn der Zorn über die Erde ergeht. Und gleichzeitig, wenn sie weggenommen ist, die Gemeinde, ist die Zeit, wo sie ihren Lohn bekommt. Das ist das Preisgericht nach 1. Korinther 3, wo es heißt, können Sie ja mal aufschlagen, in 1. Korinther 3, da geht es um das Preisgericht, nicht um das große Welt- oder Völkergericht. Da heißt es, ab Vers 9, wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf, jeder aber gebe Acht, wie er darauf aufbaut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Das ist dieses Lohn- oder Preisgericht für die Gläubigen, die unterschiedlichen Lohn empfangen, je nachdem, wie sie dem Herrn gedient haben. Aber diese Belohnung der Gläubigen, die kann erst eintreten, wenn sie beim Herrn sind, wenn sie nicht mehr auf der Erde sind. Und die Voraussetzung ist, entweder dass sie gestorben sind oder entrückt wurden. Nun, und jetzt verstehe ich das so, um euch da nicht länger auf die Folter zu spannen, dass in Offenbarung 11 tatsächlich dieses Preisgericht genannt wird. Und zwar indem es ja heißt, die Zeit ist gekommen, dass die Toten gerichtet werden und dass du deinen Knechten, den Propheten den Lohn gibst und den Heiligen. Die Heiligen bekommen ihren Lohn, also das Preisgericht. Und da muss die Entrückung geschehen in dem Moment. Ist das logisch? Also steht hier in der Offenbarung 11 bei der siebten Posaune von der Entrückung. Damit werden alle anderen Deutungsversuche hinfällig. Das ist nicht die Posaune am Berg Sinai, das ist schon lange vorbei. Das ist auch nicht die Posaune beim großen Posaunenfest. Das hat damit gar nichts zu tun. Das ist sehr weit hergeholt aus dem Alten Testament und ist auch schon gar nicht die Posaune im römischen Heer, was in der Bibel überhaupt nicht vorkommt. Und das sind aber Ausleger, die sehr viel Einfluss haben und Verbreitung von großen Missionswerken, die solche Dinge behaupten, weil sie nicht anerkennen wollen, dass die Entrückung hier bei der siebten Posaune geschehen könnte. Ja, sag mal vorsichtig. Aber so wie ich das verstehe, ist das genau das, was die Entrückung bewirkt, das Preisgericht, und dass jetzt der Zorn ungehemmt und ungehindert über die Erde erfolgt. Und das ist nicht vor der großen Trübsal dieser letzten Jahrwoche nach Daniel 9,27, sondern während der großen Trübsal, wenn die Gerichte schon über die Erde ergehen. Wir haben ja am ersten Abend diese verschiedenen Positionen betrachtet: Prä-Tribulationismus, Post-Tribulationismus, Mit-Tribulationismus, also Entrückung vor der großen Trübsal, nach der großen Trübsal oder in der Mitte oder während, ich sage mal vorsichtig, ja während der großen Trübsal, man kann nicht genau hier Mitte sagen, sondern während, ja. Und das deutet auch darauf hin, die siebte Posaune, die ist ja ungefähr in der Mitte. Das sind die Siegelgerichte, Donner und dann die Posaunengerichte und dann kommen ja auch die Zornschalengerichte, die aus der siebten Posaune dann hervorgehen allerdings. Und da wird es dann immer noch schlimmer, so schlimm, dass ja kaum ein Mensch das noch ertragen könnte. Und da nimmt der Herr dann seine Gemeinde heraus. Das ist die Erkenntnis, die ich jetzt habe aufgrund dieser Stellen. Jetzt müssen wir natürlich fragen, was sagen die anderen Stellen, wo die Entrückung vorkommt? Bestätigen die diese Sicht? Oder bestätigen sie die Vorentrückung oder Nachentrückung oder Teilentrückung oder sonst was? Nun, jetzt bringe ich euch einige Beweise für die Entrückung während der großen Drangsal. Eigentlich ist es ganz einfach, wenn man die Bibel nicht verdreht und es so liest, wie es da steht. Auf die Posaunen weisen noch weitere Stellen hin. Die möchte ich auch noch lesen, der Vollständigkeit halber. Matthäus 24, Vers 31 steht, im Zusammenhang mit der großen Drangsal: Der Herr wird seine Engel senden mit hellen Posaunen und sie werden seine Auserwählten sammeln von den vier Winden, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Genauso in der klassischen Stelle über die Entrückung 1. Thessalonicher 4, 16 bis 17, da heißt es auch: Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, das sind ja auch die Engel mit den Posaunen, ne, wird herabkommen vom Himmel und dann wird die Entrückung sein. Wir haben das schon gehört, die Tage. Und dann gibt es noch eine weitere wichtige Stelle, und zwar in Offenbarung 10, Vers 5 bis 7. Also ein Kapitel vor Offenbarung 11, müssen wir zurückblättern. Da ist auch sehr interessanter Aspekt noch zusätzlich betont. Offenbarung 10, 5 bis 7, da geht es auch um die siebte Posaune. Da heißt es erstmal über die sieben Donner, die nicht enthüllt werden. Und dann heißt, also Offenbarung 10 ab Vers 5, und der Engel, den ich auf dem Meer und auf der Erde stehen sah, erhob seine Hand zum Himmel und schwor, bei dem, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, der den Himmel geschaffen hat und was darin ist und die Erde und was darauf ist und das Meer und was darin ist, es wird keine Zeit mehr sein. Und da steht Chronos, kein Zeitlauf. Also diese irdische Zeitempfinden wird aufgehoben sein. Das heißt, die Gemeinde wird weg sein. Lebt nicht mehr in diesem zeitlichen Raumzeitgefüge. Es wird keine Zeit mehr sein, sondern in den Tagen der Stimme des siebten Engels, da haben wir wieder den siebten Posaunenengel, wenn er in die Posaune stoßen wird, soll das Geheimnis Gottes vollendet werden. Man achte, auch hier ist wieder das Wort das Geheimnis. Die Entrückung ist ein Geheimnis, glaube ich, Offenbarung 11. Soll das Geheimnis Gottes vollendet werden, wie er seinen Knechten, den Propheten, als Evangelium verkündigt hat, als Heilsbotschaft verkündet hat. Heilsbotschaft heißt, sie bekommen jetzt das Heil zugeeignet, indem sie entrückt werden, bekommen ihren Lohn, das Preisgericht. Also auch das passt genau zu dieser Sicht bei der siebten Posaune. Der Chronos, der Zeitlauf, wird aufhören. Das heißt, die Gemeinde wird jetzt herausgenommen, von der Erde weggenommen und wird beim Herrn sein, in seiner Dimension, in seiner Welt. Auch das weist auf die Entrückung während der Drangsal hin. Jetzt noch weitere Stellen. Ja, bevor ich auf die anderen Stellen eingehe, muss ich doch noch etwas sagen zu dieser Bestreitung der Entrückung bei der siebten Posaune. Wie argumentieren gestandene und bekannte Brüder, ich nenne jetzt hier keine Namen, es geht nicht um Personen, sondern um die Sache, die sagen, das kann nicht sein, dass es die siebte Posaune ist, weil man höre, die Gemeinde in Korinth und der Apostel Paulus, die konnten noch nichts wissen von der Johannes-Offenbarung. Ja, so wird argumentiert. Habt ihr schon gehört, ihr wisst, wen ich alles meine. Große Missionswerke, etwa in der Schweiz, auch bekannte Prediger, vor allem aus der Schweiz, aber nicht nur von dort, die so etwas behaupten. Also interessant. Und es sind gerade solche Werke und Prediger, die sonst so sehr die Prophetie betonen. Prophetie betonte Werke. Prophetikon und wie das alles heißt, diese Veranstaltungen. Also man glaubt absolut an biblische Prophetie. Aber jetzt, wenn es nicht in das darbistische Schema passt, dann wird gesagt, der Apostel Paulus und die Gemeinde in Korinth, die konnten noch nichts wissen von der Offenbarung, dass da sieben Posaunen sind. Ja, hoppla. Jetzt passt mal auf. Lesen wir mal Jesaja 53. Wann ist das geschrieben? 750 vor Christus. Wisst ihr schon, was ich damit sagen will?
Ja, sehr wohl gewusst.
Tja, sehr wohl gewusst. Ich lese jetzt nicht alles, nur als Beispiel. Da heißt es, fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen, unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetat willen zerschlagen. Der Herr Jesus wird hier vorausgesagt, 750 Jahre vorher. Ah ja, der Prophet Jesaja konnte ja auch noch nichts von Jesus wissen, oder? Aber Gott hat es gewusst. Und Gott hat gewusst, dass die letzte Posaune die siebte Posaune sein wird und hat es dann im Apostel Johannes geoffenbart. Genauso der König David, 1000 Jahre vorher im Psalm 22, die Kreuzigung im Detail beschrieben. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sie haben meine Kleider zerteilt, ja, das Los über mein Gewand geworfen. Und viele andere prophetische Aussagen im Alten Testament, da könnte ich jetzt Dutzende aufzählen. Ja, plötzlich glaubt man nicht mehr an Prophetie, wenn es nicht in das Schema passt. Ich hab gesagt, und ich stehe auch dazu, liebe Brüder, ist das nicht fromm getarnte Bibelkritik, wenn ihr sagt, Paulus konnte noch nichts von Johannes wissen? Jetzt denkt man plötzlich nur noch menschlich, genau wie die Bibelkritiker, die sagen, ja, Jesus konnte ja nicht die Zerstörung des Tempels vorauswissen, deshalb sind die Evangelien alle nach der Tempelzerstörung geschrieben. So argumentiert die Bibelkritik. Aber das ist nicht, sollte nicht bei Geschwistern sein, die an Jesus glauben, die an Gottes prophetische Offenbarung glauben. Ja, also, das ist für mich gar kein Gegenargument, sondern natürlich kann Gott Prophetie offenbaren. Lass ruhig offen, der Gesang stört uns nicht. Ja, also, natürlich ist das kein Gegenargument. Die Bibel ist eine Einheit vom Geist Gottes eingegeben. Dann weitere Beweise für die Entrückung während der Trübsal. Offenbarung 7, Vers 13. Wir bleiben mal in der Offenbarung. 7, 13 und 14. Und einer von den Ältesten ergriff das Wort und sprach zu mir, wer sind diese, die mit weißen Kleidern bekleidet sind, und woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm, Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, das sind die, welche aus der großen Drangsal kommen. Und sie haben ihre Kleider gewaschen und sie haben ihre Kleider weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Und es ist nicht nur Israel, wie manche Kreise wieder behaupten, die Israel in die Gemeinde aufteilen, sondern es ist genau die große Schar aus allen Völkern und Nationen, von der in Offenbarung 7 im zweiten Teil die Rede ist. Die kommen Die sind nicht entrückt vor der großen Drangsal, sondern sie kommen als Überwinder aus der großen Drangsal. Das heißt, sie sind hineingelangt. Ja, ich kann da auch, Entschuldigung, so gerne ich es mir wünschen würde, aber keine Vorentrückung hier sehen, wenn die aus der Drangsal kommen und nicht vor der Drangsal hinweggenommen waren. Und genauso Offenbarung 7, Vers 9. Danach sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen, Stämmen und Sprachen, die standen vor dem Lamm. Auf diese große Schar bezieht sich das. Und jetzt auch eine Stelle, die hat mich als allererste stutzig gemacht gegenüber dieser weit verbreiteten Vorentrückungslehre. Matthäus 24 schlagen wir auf, also die Endzeit oder Ölbergrede. Steht da was über Vorentrückung? Eher umgekehrt. Manche lesen da die Nachentrückung heraus. Matthäus 24, aber das kann ich da auch nicht sehen, und zwar aus folgendem Grund. Da heißt es nämlich ab Vers 21. Dann wird eine große Drangsal sein, wie von Anfang der Welt an bis jetzt keine gewesen ist. Also ist die letzte große Drangsalszeit. Und auch keine mehr kommen wird. Also wirklich die allerletzte. Und über diese heißt es, und wenn jene Tage, und das verstehe ich die Zeit darunter, nicht verkürzt würden, verkürzt, dann würde kein Fleisch gerettet werden, aber um der Auserwählten willen sollen jene Tage verkürzt werden. Das deutet doch darauf hin, dass die Drangsalzeit verkürzt wird. Die wird nicht ganz weggenommen, sodass man gar nicht hineinkäme. Die wird aber auch nicht bis zum Ende aufrechterhalten. Und hier steht einfach verkürzt. Versteht das vielleicht, warum Karl Hermann und ich und andere sagen, es deutet alles darauf hin, dass es während ist. Und das ist auch logisch. Wir müssen noch ein Stück Leiden miterleben, aber wenn es dann so unerträglich wird, dann kann der Herr die Zeit tatsächlich aus Gnade verkürzen, damit ja die Gemeinde hier auch bewahrt wird, um der Auserwählten willen. Ja, und jetzt kommt noch die Stelle, Offenbarung 3, Vers 10. Es wird auch oft angeführt für die Vorentrückung. Da kann man ja fragen, ah, da steht doch aber vorher, oder steht es da nicht? Offenbarung 3, Vers 10. Sind wir wieder in der Offenbarung? Bisschen blättern. Offenbarung 3, Vers 10. Das ist ja auch ein Locus Classicus der Entrückungsfrage. Das ist ein Schreiben an Philadelphia. Da heißt es, weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren. Und jetzt übersetzen manche vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit, womit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Weil am Deutschen übersetzt wird, bewahren vor der Stunde der Versuchung, sagen doch viele, ah ja, da steht doch ganz klar, wir werden vor dieser Stunde bewahrt, da kommen wir nicht hinein. Und da war ich natürlich neugierig und habe nachgeschlagen, was da im Griechischen steht. Und ich hätte gewundert, wenn da etwas anderes gestanden wäre, als da steht, was steht da denn wirklich? Offenbarung 3, Vers 10. Ich schlage jetzt mal extra im Griechischen auf. 3, Vers 10. Da steht, ob ich das richtige Stelle habe. Hopi eperesis ton logon tes hypomones mu kako se tereso ek tes horas tu parasmu tes melusis erchestai epites eukomenes holes peirase tu katoi kontas epiteskes. Also es heißt, ich werde dich bewahren, ek heißt ek vor, da müsste stehen prä oder pro, da steht aber ek, und selbst der Deutsche weiß, dass ek aus heißt, ja. Etwas, was ek, was herauskommt. Ich werde dich bewahren, heraus aus der Stunde der Versuchung. Hätte Gott hier sagen wollen, vor, dann hätte er auch pro oder prä geschrieben. Das ist ja die Vorsilbe für vorher. Es ist gar keine Zeitangabe hier gemeint, also nicht zeitlich vor, sondern es ist eine Ortsangabe gemeint. Ich werde dich heraus aus dieser Stunde bewahren, sodass du, wenn du drin bist, herausgeholt wirst aus der Bedrängnis. Und das spricht auch wieder für die Entrückung während der großen Drangsal. Die beste Übersetzung im Deutschen wäre, ich werde dich bewahren während der Stunde der Versuchung. Das wäre die am besten verständliche Übersetzung eigentlich für künftige Übersetzer vorgeschlagen, damit nicht diese Missverständnisse entstehen. Also wir müssen da sehr genau sein mit diesen Lehren. Ja, so ist das also mit der Entrückung. Und viele weitere Stellen könnte man jetzt anführen. Wichtig ist, dass wir alle Zeit bereit sind. Und so viel wollte ich heute Abend uns nochmal zum Nachdenken mitgeben. Jetzt würde ich an der Stelle auch schon abbrechen und einfach gerne die Diskussion freigeben, wenn ihr Fragen stellt. Aber vorher möchte ich nochmal mit uns beten. Lieber Heiland, wir danken dir für dieses Geheimnis der Entrückung, das eigentlich ganz einfach ist, wenn man die Bibel nicht verdreht, sondern es so kindlich annimmt, wie es geschrieben steht, im Wortlaut. Und so hilf uns doch, dass wir uns wegen dieser Frage nicht zerstreiten, sondern bereit sind, auch in Bedrängnis hineinzugehen, nicht leidensscheu zu werden und zu wissen, wenn die Not am größten, dann nimmst du uns heraus, Herr. Aber da wir ja nicht wissen, wann die Drangsalzeit beginnt oder begonnen hat, wollen wir auch jederzeit bereit sein, dir zu begegnen. Dass wir nicht müde sind, nicht schläfrig, sondern auch heute, wenn heute die Entrückung wäre, wir auch bereit sind, aber auch wenn die Verfolgung sich noch vermehrt, wir standhaft bleiben und dem Bösen nicht nachgeben. Ja, sei bitte bei uns und segne uns weiterhin. Amen.